Da sitzt ein Ehepaar zusammen beim Frühstück. Vielleicht können Sie sich die Situation vorstellen. Der Mann noch ein bisschen mürrisch, über die Zeitung gebeugt. Und seine Frau lächelt ihn an, will ihn etwas aufmuntern und sagt, du bist süß. Er schüttelt sich einmal und sagt, ich bin nicht süß. Sagt sie, nein, das stimmt. Aber du könntest es sein, wenn du dich nur ein bisschen anstrengen würdest. So stellen sich viele das Leben als Christen vor. Das sind Menschen, die strengen sich etwas mehr an als andere. Die strengen sich an, etwas besser zu leben. Die versuchen, etwas netter zu sein, etwas süßer. Die versuchen, etwas besser zu leben. Die versuchen, etwas menschlicher miteinander umzugehen. Jesus hat etwas anderes mit uns vor. Jesus hat ein ganz anderes Leben für uns vorgesehen. Nicht nur, dass wir ein bisschen mehr uns bemühen als andere. Aber wie kann das gehen? Es ist immer wichtig, dass wir immer wieder uns fragen von Zeit zu Zeit. Und wir hatten damit am letzten Sonntag begonnen, als wir den ersten Teil unseres Predigttextes uns anschauten. Und heute kommt dann die Fortsetzung. Was will Gott von meinem Leben? Dass wir das immer wieder fragen. Worum muss ich mich besonders kümmern? Was soll Vorrang haben? Und was kann nachgeordnet sein und bleiben? Und was muss möglicherweise erstmal wieder nachgeordnet werden? Wo muss ich Prioritäten setzen in meinem Leben? Was ist das wichtigste Gebot? Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass der Herr Jesus uns darauf eine doppelte Antwort gibt. Sie steht im Matthäusevangelium Kapitel 22 von Vers 35 an, wo der Herr Jesus sagt, nachdem er von einem Schriftgelehrten folgendermaßen angesprochen wurde. Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Man kann auch übersetzen mit deinem ganzen Denken oder deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das erste und wichtigste Gebot heißt also, Gott will deine Liebe. Darüber haben wir letzten Sonntag ausführlich gesprochen. Wenn Sie nicht dabei waren, können Sie das übers Internet nochmal sich besorgen, die Predigt. Was das bedeutet, wir hatten gesehen, Gott will deine Liebe persönlich, dass du mit deinem ganzen Herzen an ihm hängst. Gott will deine Liebe profund, das heißt in einer gründlichen, hingegebenen Weise, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken. Gott will nicht nur so einen Teil deines Lebenshauses beanspruchen, sondern alles. Und er will nicht nur dein Gefühl, sondern auch dein Denken. Und er will nicht nur dein Denken, sondern auch deinen Willen. Persönlich profund und Gott will deine Liebe praktisch. Und wir hatten gesehen, was es bedeutet, Gott praktisch zu lieben, seinen Willen zu erkennen, ihm zu dienen, zu gehorchen. Und das bedeutet, dass ich sein Wort lerne und lese und über sein Wort ihm immer mehr begegne und immer mehr begreife, was er von meinem Leben will. Und deswegen bedeutet praktische Liebe zu Gott zunächst einmal, dass ich sein Wort studiere und dort eindringe und dadurch Gott und seinen Willen immer mehr kennenlerne. Gott will deine Liebe, persönlich, profund und praktisch. Das Leben jedes Menschen, hatten wir gesehen, entscheidet sich an seinem persönlichen Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Und deswegen sagt der Jesus auch hier, das ist das höchste und größte Gebot. Das ist nicht zu übertreffen, das ist nicht zu toppen, wie wir sagen würden. Und der Jesus hat es in einer anderen Situation auch mal anders formuliert. In Johannes 17, Vers 3 sagt er, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen meint nicht nur einfach von ihm wissen, sondern mit ihm leben, ihn lieben. In tiefer, persönlicher Weise mit ihm verbunden sein. Das aber ist das ewige Leben und das ist das Wichtigste und daran hängt alles andere. Ein Mensch kann alles entbehren, nur nicht Gott. Und umgekehrt, ein Mensch kann alles haben. Und wenn er Gott nicht hat, wird er dennoch kläglich und erbärmlich scheitern. Das macht der Herr Jesus hier glasklar. Und wir denken, hier könnte der Text eigentlich aufhören. Es ist alles gesagt. Einerseits ja. Aber andererseits ist es dem Herrn Jesus wichtig, noch einen zweiten Gedanken anzufügen. In dieser besonderen Situation, wo er die Dinge auf den Punkt bringt, in einer zugespitzten Weise. Und der Jesus macht deutlich, wer Gott liebt, dem können auch die Menschen, die Gott nach seinem Bild geschaffen hat, nicht gleichgültig sein. Der kann nicht an den Menschen vorbeisehen. Und darum sagt der Jesus, gibt es noch ein weiteres Gebot. Das ist wie das erste. Das ist ihm gleich, sagt der Jesus. Das andere ist ihm gleich. Es ist hochspannend. Damit sagt der Jesus nicht, das ist genauso wichtig, denn er sagt ja zu dem ersten Gebot, das ist das höchste und größte Gebot. Und deswegen haben wir gesehen, wir müssen fragen, was bedeutet es, das ist ihm gleich, inwiefern ist es ihm gleich? Es ist ihm gleich zunächst mal, was das Thema angeht, das Thema Liebe. Es ist ihm gleich darin, dass es genauso radikal gemeint ist, dass es genauso unseren ganzen Einsatz erfordert, dass es uns genauso auch überfordert, wenn wir dieses Gebot ernst nehmen. Am Gottesverhältnis hängt alles. Aber da, wo dieses Gottesverhältnis echt ist und lebendig ist, da hat es zwangsläufig Folgen, Konsequenzen, Auswirkungen für unser Verhältnis zu unserem Nächsten. Das kann nicht folgenlos bleiben. Und deswegen sagt der Herr Jesus, das ist das zweite große Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und genauso wie er zum ersten Gebot aus dem Alten Testament zitiert hat, nämlich 5. Mose Kapitel 6, aus dem großen Schema Israel, genauso zitiert der Herr Jesus hier auch bei diesem zweiten Gebot wieder aus dem Alten Testament, nämlich aus 3. Mose 19, Vers 18. Da steht das schon, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und damit sagt der Herr Jesus dem Pharisäer da, der ihn fragt, du kennst das doch, du weißt das doch, du kennst doch diese Kernstellen deiner hebräischen Bibel, in- und auswendig. Gott will deine Nächstenliebe. Und auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel wird dieser Zusammenhang hergestellt zwischen der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Die Reihenfolge bleibt immer unumkehrbar. Die Liebe zu Gott ist die unverzichtbare Voraussetzung für alles, was folgt. Ohne wahre Gottesliebe gibt es keine wahre Nächstenliebe. Das hatten wir letztes Mal sehr klar gesehen. Aber wenn echte Liebe zu Gott da ist, dann folgt daraus auch echte, hingebungsvolle, opferbereite Nächstenliebe. Das kann nicht eins ohne das andere sein. Das lesen wir zum Beispiel ganz deutlich in 1. Johannes 4, Vers 8. Da sagt der Apostel, 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, und in dem Zusammenhang, das können Sie in dem Kapitel ganz deutlich sehen, ist die Nächstenliebe gemeint. Wer nicht liebt, also man könnte sagen, wer seinen Nächsten nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Also die Nächstenliebe und die Gottesliebe sind ganz eng aufeinander bezogen. Das heißt, der Jesus sagt hier, wer Gott kennt, wer in einem persönlichen Verhältnis mit Gott lebt, wer Gottes Liebe erfährt, wer aus Gottes Quelle schöpft, der muss einfach etwas von dieser Liebe weitergeben. Das kann nicht anders sein. Das wird sicherlich zu unterschiedlichen Phasen in unterschiedlicher Fülle deutlich werden, aber es kann im Prinzip nicht anders sein. Und darum darf dieses zweite grundlegende Gebot nicht vergessen werden. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist keine Aufforderung zur Selbstliebe. Manche haben diesen Vers dazu missbraucht, um zu sagen, seht mal, die Bibel fordert ja auf, euch selbst zu lieben. Also achtet drauf, dass ja eure persönlichen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen, dass ihr euer Seelchen genug pflegt und dass ihr ja nicht zu selbstlos seid und euch ja nicht aufopfert für andere. Das schadet eurer geistigen Hygiene. So ist das nicht gemeint, sondern es meint, so sehr wie du dich selbst ohnehin liebst, das ist die selbstverständliche Voraussetzung, so sehr, wie es bei dir ein Impuls, ein Instinkt ist, gewissermaßen auf deinen eigenen Vorteil zu achten, gewissermaßen mit der gleichen Automatik, mit der du eigentlich instinktiv deinen Vorteil suchst, sollst du dich für deinen Nächsten einsetzen. So sehr, wie du dich selbst ohnehin liebst, so sehr sollst du deinen Nächsten lieben. Das ist hier gemeint. Also nicht eine Aufforderung zur Selbstliebe, sondern so sehr, wie du dich selbst ohnehin schon liebst. Das, was du für dich wünschst, das, was du für dich hoffst, das, was du dir gönnst, das, was du für dich ersehnst, das sollst du auch hoffen, wünschen, ersehnen für deinen Nächsten. Jesus meint das sehr konkret. Das ist nicht einfach ein Ideal, so ein hehrer christlicher Imperativ, sondern der Jesus meint es konkret. Und deshalb hat er dieses Gebot der Nächstenliebe an vielen Stellen wieder und wieder erklärt. Er hat es zugespitzt. Er hat es ausgeführt. Und ich möchte eine einzige Stelle mit Ihnen nur anschauen, an der der Herr Jesus gewissermaßen Matthäus 22 schon vorbereitet hat, wo er in einem einzigen Satz auf den Punkt bringt, was Nächstenliebe in ihrer vollendeten Form bedeutet. Und dieser Satz ist Matthäus 7, Vers 12. Wir haben Ihnen diesen Vers extra heute zusätzlich mit abgedruckt als Ergänzung zu unserem Predigttext. Dieser Vers ist bekannt als die sogenannte goldene Regel. Und wir werden gleich noch sehen, warum das wirklich eine goldene Regel ist und nicht nur eine silberne Regel. Da sagt der Herr Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. So könnte man es übersetzen. Das ist das Gesetz und die Propheten. Man hat diesen Vers übrigens den Mount Everest der christlichen Ethik genannt. Also den Gipfel des christlichen Verhaltens. Und der Feldherr Alexander Severus soll diesen Satz in goldenen Buchstaben an eine Wand geschrieben haben. Diesen Vers 12. Ob er sich immer dran gehalten hat, ist noch eine ganz andere Frage. Aber wir wollen jetzt fragen, was ist das Goldene an dieser sogenannten goldenen Regel? Was ist daran so golden? Das wird deutlich, wenn wir es mal mit anderen Regeln vergleichen, die so Tag für Tag in unserem alltäglichen Leben angewendet werden. Einige schwören auf die Vorteilsregel. Und ich meine jetzt nicht die Vorteilsregel beim Fußball, wo der Schiedsrichter weiterlaufen lässt, trotz eines Foulspiels, weil sich für den Foul noch ein Vorteil daraus entwickeln könnte. Sondern ich meine eine andere Vorteilsregel. Die zwischenmenschliche Vorteilsregel ist viel älter als der Fußball. Sie ist so alt, dass es dafür sogar einen lateinischen Ausdruck gibt. Und dieser lateinische Ausdruck heißt do ut des. Frei übersetzt, ich gebe dir etwas, damit du mir etwas gibst. Ganz logisch. Do ut des, ich gebe dir etwas, damit du mir etwas gibst. Eine Hand wäscht die andere, sagen wir auch. Sie kennen diese Vorteilsregel. Ich tue dem anderen Gutes, damit er mir zu gegebener Zeit eine Gegenleistung erbringt. Ja, die Vorteilsregel arbeitet mit Berechnung. Je höher der andere in meiner Schuld steht, umso mehr ist er mir verpflichtet. Also lasst uns Gutes tun, aber auch darauf achten, dass der beglückte Mitmensch ja nicht vergisst, wer ihm Gutes getan hat und wer ihm wie viel Gutes getan hat. Tue Gutes und rede darüber und dann wird sich das auszahlen. Das ist die Vorteilsregel. Und dann gibt es eine zweite Regel im Umgang mit unseren lieben Mitmenschen, die ist auch weit verbreitet und die lässt sich sogar mit der Vorteilsregel recht wirkungsvoll kombinieren. Und das ist die Drei-Chancen-Regel. Wie die Drei-Chancen-Regel funktioniert, können wir kurz und knapp an einem frisch verheirateten Ehepaar aus dem Wilden Westen lernen. Frisch verheiratet, sie steigen in eine Kutsche, es soll losgehen, brrr, und das Pferd springt nicht an. That's one, sagt er zum Ersten. Dann versucht er das ein zweites Mal, das Pferd springt wieder nicht an, that's two. Und dann versucht es ein drittes Mal, that's three, und dann schlägt er das Pferd windelweich. Die Frau ist entsetzt, sie schreit auf, wie kannst du das tun, was machst du mit dem armen Tier, lass das sein. That's one, sagt er. Und Sie können sich vorstellen, wie das ausgeht, ja? Das ist die Drei-Chancen-Regel. Dreimal, und wenn es dann nicht klappt, wenn du mich dann immer noch nervst, dann ist Schluss. Drei Chancen, und das war's. Die Vorteilsregel, die Drei-Chancen-Regel, tja, und dann gibt's noch die Rückschlagregel. Der Volksmund sagt, wie du mir, so ich dir. Das ist gewissermaßen die Umkehrung der Vorteilsregel. Haust du mich, dann hau ich dich. Und mit diesen Lebensregeln, denke ich, kann man sich recht und schlecht im wahrsten Sinne des Wortes durchs Leben schlagen. Sie können sich durchs Leben schlagen. Sie können einen Vorteil für sich herausschlagen mit der Vorteilsregel. Sie können dem anderen nach dem dritten Mal die Tür vor der Nase zuschlagen mit der Drei-Chancen-Regel. Oder Sie können eben in angemessener Weise zurückschlagen mit der Rückschlagregel. Und die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie sagt, das ist der Normalfall. Das ist der Normalfall, wie wir Menschen miteinander umgehen. Mal ist das offensichtlicher, mal ist es verdeckter. Das ging schon los mit der zweiten Generation. Da hat der Kain schon zugeschlagen und seinen Bruder Abel totgeschlagen. So schlägt man sich durchs Leben. Tja, und dann gibt's noch eine silberne Regel. Diese silberne Regel, die ist verbreitet in vielen Kulturen. Der Rabbi Hillel hat sie so formuliert, er hat gesagt, was du selbst verabscheust, das tu auch keinem anderen an. Darin liegt das ganze göttliche Gesetz, alles weitere folgt daraus. Oder Konfuzius, der Religionsstifter, formuliert es in dieser Weise, was man dir nicht antun soll, das mut auch keinem anderen zu. Das ist die silberne Regel. Epiktet, der griechische Schriftsteller, hat das gleiche Prinzip so ausgedrückt, was du selbst nicht erleiden willst, das füge auch anderen nicht zu. Und Sie werden sagen, das kenne ich auch ohne die Klassiker, das können wir sogar reimen. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Das ist die silberne Regel, die hat eine breite Lobby quer durch alle Kulturen hindurch. Und diese silberne Regel, sie sagt uns, was wir auf alle Fälle vermeiden sollen. Ihre große Stärke liegt darin, dass sie eine Verbindung herstellt zwischen mir selbst und meinem Mitmenschen. Ja, denk nicht nur an dich, lass nicht einfach deinen Gefühlen freien Lauf, sondern versetz dich doch mal in die Lage des anderen. Würde es dir gefallen, wenn man dich auf offener Straße stehen lässt, wenn man dich hinterhältig niedermacht, wenn man dich beschimpft, wenn man dich lieblos vergisst, obwohl du Hilfe brauchst? Würde es dir gefallen? Nein, würde dir nicht gefallen. Okay, dann tu das auch einem anderen nicht an. Die silberne Regel will einen Damm bauen gegen unseren schlagfertigen Egoismus. Die silberne Regel sagt, du bist nicht allein auf der Welt. Du kannst mit dem anderen nicht einfach umgehen, wie es dir passt, wie es dir gerade in den Sinn kommt, wie es gerade nach Lust und Laune dir in den Kram passt. Bedenke das. Nimm Rücksicht. Halt dich wenigstens so weit zurück, dass du den anderen nicht mit Dingen belastest, die dir auch wehtun würden. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn du nicht beraubt werden willst, beraube auch den anderen nicht. Wenn du weißt, wie sehr es schmerzt, ausgelacht zu werden, dann lach gefälligst den anderen nicht aus. Wenn du es verabscheust, belogen zu werden, dann hör auf, andere zu belügen. Und so weiter. Wenn es dich stört, dass andere sich ständig in den Mittelpunkt stellen, dann stell dich auch selbst nicht ständig in den Mittelpunkt. So ist die silberne Regel und die hat durchaus ihre Berechtigung. Und mit dieser silbernen Regel kommen wir ziemlich weit. Wenn wir uns daran halten, wird das manchen Krach und manchen Streit verhindern. Aber dem Herrn Jesus reicht das noch lange nicht. Das ist noch nicht Nächstenliebe. Die silberne Regel ist noch nicht Nächstenliebe. Und jetzt, über all diese silbernen Regeln, setzt der Herr Jesus seine goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz, das ist das Gesetz und die Propheten. Was ist so golden an dieser Regel? Was ist der große Unterschied zur silbernen Regel? Haben Sie es gemerkt? Der Unterschied kann mit einem Satz so beschrieben werden. Lassen ist Silber. Tun ist Gold. Der silberne Pfeil fordert, lass das Böse. Das goldene Ausrufezeichen sagt, tu das Gute. Verstehen Sie den Unterschied? Die silberne Regel ist ein Stoppschild. Sie sagt, Stopp für Gemeinheiten. Die goldene Regel ist ein Vorfahrtsschild. Sie sagt Vorfahrt für Wohltaten. Das ist ein fundamentaler, substanzieller Unterschied, was der Herr Jesus hier von uns fordert. Auf den ersten Blick liegen zwischen der silbernen und der goldenen Regel nur ganz kleine Veränderungen, aber im Endergebnis erweist sich das als ein Riesenunterschied. Das kann man sich etwa klar machen am Unterschied zwischen Spinett und Klavier. Lange Zeit war ja das Spinett ein ganz entscheidendes Musikinstrument. Aber im letzten Teil des 18. Jahrhunderts entwickelte dann ein unbekannter Musiker eine ganz neue Anschlagtechnik. Jetzt werden die Saiten nämlich nicht mehr gezupft, wie beim Spinett, sondern man baut kleine Hämmerchen ein, die die Saiten schlagen. Und so kommt es zur Entwicklung des Klaviers. Ein Riesenfortschritt, viel größere musikalische Möglichkeiten ergeben sich plötzlich durch eine kleine Veränderung mit großen Auswirkungen. Nicht mehr gezupft, sondern Hämmerchen, die schlagen. Und ganz ähnlich ist es mit dem Unterschied zwischen der silbernen und der goldenen Regel. Das ist auf den ersten Blick nur ein kleiner Unterschied. Aber, auf den zweiten Blick ist es eine massive, nachhaltige Veränderung. Ein Quantensprung der Liebe. Die silberne Regel schaltet die Ampel auf Rot. Die silberne Regel sagt, wenn du dabei bist, etwas zu tun, was dir selber nicht schmeckt, was dir selber nicht gefallen würde, dann lass es sein. Die goldene Regel schaltet die Ampel auf Grün und sagt, wenn dir etwas einfällt, worüber du dich selbst freuen würdest, dann würde es deinen Mitmenschen wahrscheinlich auch erfreuen. Es wird ihm wahrscheinlich auch gut tun. Und dann geh los und tu's. In Jakobus 4 steht, wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Wer etwas Gutes, was er tun kann, unterlässt, dem ist Sünde. So knallhart formuliert die Bibel hier. Und Sie sehen, Matthäus 7, Vers 12 ist nur eine andere Fassung von Matthäus 22, Vers 39. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was du für dich selbst ersehnst, was du dir selbst so sehr wünschst, das tue dem anderen. Das lass ihm angedeihen. Liebe in Aktion, das ist der Kern der goldenen Regel. Geh hin, lass dir was einfallen, sei bereit, ein Opfer zu bringen. Also, so selbstverständlich, wie du für dich das Beste willst und mit der gleichen Kraft und mit der gleichen Intensität sollst du auch das Beste für dein Gegenüber suchen. Das meint der Herr Jesus hier. Du sehnst dich nach Ermutigung, also ermutige den anderen. Du brauchst es, dass jemand dir zuhört, also werde ein guter Zuhörer. Nimm dir Zeit. Stell dich ein auf den anderen. Du bist froh, wenn sich jemand nach dir erkundigt und dich anruft und sagt, sag mal, wir vermissen dich, wo bist du die letzten Wochen gewesen? Komm doch wieder. Also nach wem sollst du dich erkundigen? Du bist dankbar, wenn dir jemand von sich aus seine Hilfe anbietet. Vielleicht, weil du in besonderen Schwierigkeiten steckst oder krank bist. Und vielleicht ist das auch ganz praktische Hilfe, die du im Haushalt brauchst oder im Garten. Und bist dankbar, wenn dir jemand seine Hilfe da anbietet. Wem könntest du mit deinen Möglichkeiten, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten etwas Gutes tun? Wer braucht dich momentan besonders? Hast du Gott schon mal danach gefragt? Der Jesus sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen. Die goldene Regel, und ich denke, das wird jetzt deutlich, ist viel mehr als eine äußere Regel, die man mal ausprobiert. Die goldene Regel beschreibt eine Herzenseinstellung, eine Grundhaltung, ein Way of Life, ein Lebensstil, eine Denkweise, die uns Menschen natürlich fremd ist. Die silberne Regel, die kann ich größtenteils dadurch einhalten, dass ich den anderen in Ruhe lasse. Dass ich so die gröbsten Verstöße gegen sein Wohlbefinden vermeide. Gut, wenn ich nicht will, dass jemand meinen Geburtstag vergisst, dann muss ich auch nach der silbernen Regel mich dazu aufraffen, den anderen Geburtstag nicht zu vergessen und mal anzurufen. Aber insgesamt ist es doch so, geht es bei der silbernen Regel darum, das Unschöne, das Unerfreuliche, das Schädliche, das Bedrohende und Bedrückende zu vermeiden. Die goldene Regel dagegen ist ein beständiges Tun. Die goldene Regel macht unruhig. Jesus stößt mich auf die Frage, du überleg doch mal, worüber würdest du dich freuen? Was würde dir helfen? Was würde dich weiterbringen? Womit könnte man dir was Gutes tun? Und wenn man will, dann kann man sich ja mal eine Liste dazu anlegen. Ich glaube, da fallen uns eine Menge Dinge ein, womit man uns was Gutes tun könnte, wenn wir da mal eine Liste zusammenstellen. Aber seien Sie vorsichtig, machen Sie die Liste nicht zu lang, denn diese Liste wird Sie unruhig machen. Es ist eine lange Liste von Dingen, von denen Herr Jesus möglicherweise will, dass Sie die auch anderen angedeihen lassen. So radikal sagt er es hier. Sie haben dann eine ganze Liste von guten Dingen, die wir anderen tun, geben, schenken, zukommen lassen sollen, soweit unsere Kraft und unsere Möglichkeiten reichen. Die goldene Regel, ich will das mal ganz deutlich sagen, ist alles andere als der goldene Mittelweg. Der goldene Mittelweg ist überhaupt nicht golden. Ja, so eine wohltemperierte Mitmenschlichkeit, nur nicht zu extrem, das verpflichtet den anderen ja auch wieder. Hauptsache, man hält so die Anstandsregeln ein und ist einigermaßen nett zueinander und wahrt die Form, dann ist's ja schon gut. Nein, das meint nicht die goldene Regel. Die goldene Regel hat etwas Leidenschaftliches, ein Leben der Selbsthingabe, ein Leben des Einsatzes. Ingrid Trobisch erzählt einmal von einer Bekannten, die sehr krank wurde und einen Tumor im Gehirn hatte, und das bedeutete, dass sie nicht mehr klar denken konnte. Und Ingrid Trubisch beschreibt das dann so. Diese Frau hatte einen seltsamen Drang, von zu Hause wegzulaufen. Ihr Mann musste praktisch Tag und Nacht auf sie achten. Je mehr die Krankheit fortschritt, umso schwerer fiel ihr das Gehen und Sprechen. Ihr Mann musste ihr in allen Dingen helfen. Beim Essen, beim Waschen, beim Ankleiden. Das dauerte 15 Jahre. Seine Freunde schlugen ihm oft vor, doch seine Frau in ein Heim zu geben. Aber er weigerte sich und sagte, sie ist meine Frau. Sie ist die Mutter meiner 7 Kinder. Ich werde sie nie fortgeben. Kurz vor ihrem Tode besuchte ich sie noch einmal, schreibt Ingrid Trobisch. An diesem Tage ging es ihr ein wenig besser und sie konnte etwas sprechen. Und da hat sie mir Folgendes anvertraut. Sie sagte, Ingrid, mein Mann liebt mich heute immer noch genauso, wie er mich als Braut geliebt hat. Das ist die Anwendung der goldenen Regel. Das ist Liebe in Aktion. Das ist die innere Haltung, die der Herr Jesus hier meint. Ich soll mich gewissermaßen in die Schuhe des anderen stellen, soll mir klar machen, der braucht dasselbe wie ich. Der ist ein zerbrechlicher Mensch wie ich. Der ist ein oft überforderter Mensch wie ich. Und wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, was würde ich wohl am meisten brauchen? Wenn Sie mit dieser Haltung Ihrem Nächsten begegnen, dann, sagt Jesus, dann ist das Gesetz und die Propheten. Das müssen wir zum Schluss noch klar machen. Jesus sagt nicht, dann kommst du selbst am besten durch, wenn du das einhältst. Oder dann kannst du immerhin mit der Dankbarkeit deiner Mitmenschen rechnen. Sondern achten Sie darauf, was der Herr Jesus im letzten Teil dieses Verses sagt. Das ist jetzt ganz wichtig. Er sagt, damit erfüllst du das Gesetz und die Propheten. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und wir wissen ja, das ist ein feststehender Ausdruck für Gottes aufgeschriebenes Wort. Damals das Alte Testament, die bis dahin aufgeschriebene Offenbarung Gottes. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du zu dieser selbstlosen Liebe in Aktion bereit bist, wenn du mit aller Kraft das Wohl des anderen suchst, wenn du dem anderen das schenkst, wonach du dich selber sehnst, weil du aus Erfahrung weißt, wie sehr es ihm helfen wird, Jesus sagt, dann erfüllst du genau das, dann strebst du genau das an, was Gott mit seinem aufgeschriebenen Wort als Leitlinie ausgegeben hat. Das ist das Interessante. Und damit macht der Herr Jesus deutlich, diese goldene Regel, das ist nicht eine geschwärmerische Gefühlsduselei. Nach dem Motto, alles, was dir gerade Spaß macht, das sollst du auch dem anderen zukommen lassen. Was ihr wollt, macht und tut es auch dem anderen. Also auf gut Deutsch, wenn du selber gern Heroin zu dir nimmst, dann lass auch dem anderen Heroin zukommen. Oder wenn du selbst willst, dass du in Ruhe gelassen wirst, wenn du wochenlang vom Gottesdienst weggeblieben bist, dass du in Ruhe gelassen wirst, wenn du dich auf irgendwelche Weise in Schuld verstrickst, dann lass auch den anderen in Ruhe, weil du das ja auch willst. Nein, so ist es nicht gemeint. Die falschen Dinge, die ich will, die soll ich dem anderen natürlich nicht geben. Und deswegen macht der Herr Jesus hier deutlich, es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Gesetz und dem Propheten, zwischen dem aufgeschriebenen Wort Gottes und diesem Willen, um den es hier geht. Das passt zusammen, das gehört zusammen. Wenn jemand von mir das Falsche will, soll ich natürlich ihm trotzdem das Richtige geben. Ist doch klar. Und wo kann ich nachprüfen, was das Richtige ist? Im Gesetz und dem Propheten. Im aufgeschriebenen Wort Gottes. Da kann ich schwarz auf weiß nachlesen, was das Richtige ist. Und deswegen halten Sie das bitte fest. Jesus spielt die goldene Regel nicht gegen die aufgeschriebenen Gebote aus. So im Sinne eines inneren Kompasses, mit dem wir schon wissen, was richtig ist. Und dann automatisch das auch tun können. Nein, der Jesus setzt ein Gleichheitszeichen. Er sagt, alles, was ihr wollt, tut den anderen. Er sagt nicht, denn dann braucht ihr das Gesetz und die Propheten nicht mehr. Denn dann könnt ihr die Bibel beiseite schmeißen, denn ihr folgt ja eurer guten inneren Eingebung. Nein, er sagt, alles, was ihr wollt, tut den anderen, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Und das heißt jetzt ganz praktisch, was wir wollen, das sollen wir am Wort Gottes prüfen. Ob es denn dem Gesetz und dem Propheten entspricht. Ob denn unser Wollen wirklich von Gott geprägt ist. Und wenn es gut ist, wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann sollen wir es auch unserem Nächsten tun und geben und schenken. Wenn Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dann meint er hier Menschen, das ist im Zusammenhang der Bergpredigt ganz klar, deren Wille vom Wort Gottes geprägt ist. Alles, was ihr wollt, als Menschen, deren Wille zunehmend von Gott bestimmt und geprägt wird, das sollt ihr dem anderen auch tun. Dann sagt er, das ist das Gesetz und die Propheten. Dann wollt ihr nicht etwas, was im Gegensatz zu dem Gesetz und dem Propheten steht. Dann wollt ihr nicht was, was im Gegensatz zu dem offenbarten Wort Gottes steht, sondern dann wollt ihr immer mehr, was Gott von euch will und was er euch als seinen Willen offenbart hat. Vor einiger Zeit sagte mir jemand, ach, ich will mein Kind doch nicht nach Gottes Geboten erziehen, sondern nach meinen eigenen. Wissen Sie, ich halte diesen Satz für brutal. Denn wenn ich so vorgehe, liefere ich mein Kind gewissermaßen meiner Willkür aus. Wenn ich so handle, dann liefere ich mein Kind meinem begrenzten menschlichen Horizont aus. Doch nicht nach Gottes Willen, nach Gottes Maßstäben, sondern nach meinen eigenen. Wie gefährlich für unsere Kinder, wenn wir so vorgingen. Schauen Sie, wie schnell können wir Menschen uns täuschen bei allem guten Willen. Manchmal halten wir für Liebe, was in Wirklichkeit nur Selbstliebe ist oder Berechnung oder Bequemlichkeit. Wir können uns so schnell in die Tasche lügen. Wir können uns so schnell täuschen über unsere eigenen Motive. Und wir werden zu einer Gefahr für unsere Kinder, zu einer Gefahr für die, die uns anbefohlen sind, wenn wir uns einbilden, wir könnten sie allein nach unserem Gusto, nach unseren Vorstellungen, nach unseren Maßstäben prägen und erziehen. Wir würden schwer schuldig an ihnen werden. Nein, diese goldene Regel gehört eng zusammen mit dem geschriebenen Wort Gottes. Und Jesus stellt diesen Zusammenhang her, indem er ein Gleichheitszeichen dazwischen setzt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Dann könnt ihr nicht in den Gegensatz zu dem aufgeschriebenen Willen Gottes kommen, wenn euer Wille geprägt ist von dieser göttlichen Offenbarung. Schauen Sie, ein letzter Gedanke dazu. Die goldene Regel zeigt den Charakter der Gebote, den Herzschlag der Gebote Gottes. Das macht die goldene Regel deutlich. Gott hat sie uns aus Liebe gegeben. Gott hat sie uns aus Liebe begeben, damit Gott bekommt, was ihm zusteht, nämlich die Ehre und die Anbetung, damit wir bekommen, was wir brauchen und damit unser Nächster bekommt, was er braucht. Und wer wüsste das besser, was wir alle miteinander brauchen, als der heilige, allwissende, ewige, lebendige Gott. Und darum gibt er uns seine Gebote, darum gibt er uns die Gesetze und die Propheten, darum gibt er uns sein aufgeschriebenes Wort. Alles, was ihr wollt, sagt Jesus, seid aktiv, tut ihnen Gutes, helft ihnen. Dazu hat Gott seine Gebote gegeben. Das ist das Gesetz und die Propheten, damit wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen und damit wir die Hilfe geben, die wir brauchen. Und damit wir unsere Mitmenschen nicht gefährden durch unsere eigenen, manchmal ganz schön verkorksten und verkrümmten und vom Zeitgeist verfälschten Vorstellungen, sondern damit wir ihnen wirklich helfen. Also, ich sag's nochmal, die goldene Regel zeigt uns das Wesen der Gebote, die ganze Absicht der Gebote. Gott will uns damit aufbauen, er will uns damit stark machen, er will uns damit Halt geben und Sicherheit. Und die Gebote zeigen uns gewissermaßen die Ausführungsbestimmungen für die goldene Regel. Die Gebote zeigen uns die Ausführungsbestimmungen für die goldene Regel. Sie geben uns die praktische Umsetzung. Zum Beispiel mit dem, was der Herr Jesus über die Ehe sagt. Es hilft dem anderen nicht, wenn ich ihn verlasse, sondern es hilft ihm, wenn ich treu zu ihm stehe. Oder mit dem, was der Herr Jesus über die Wahrheit sagen sagt. Es hilft dem anderen nicht, wenn ich die Dinge zurechtbiege, um selber besser darzustellen, sondern es hilft dem anderen nur, wenn ich ihm wirklich die Wahrheit sage, so gut ich es kann. So gehört die goldene Regel zusammen mit dem Gesetz und den Propheten. Und Jesus spielt das nicht gegeneinander aus. Wir bekommen sowohl die goldene Regel als auch das Gesetz und die Propheten aus derselben liebevollen Hand. Wer mit der goldenen Regel leben will, wer Gottes Wort so ernst nehmen will, dem stellt sich am Schluss die bedrängende Frage, die Sie sich wahrscheinlich auch während dieser Predigt die ganze Zeit gestellt haben. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll man das umsetzen? Ja, es ist schon schwer genug, die Gebote so einigermaßen zu halten. Das ist doch schon schwer genug. Aber hier geht's ja um viel mehr bei dem, was der Herr Jesus sagt. Diese innere Einstellung der goldenen Regel, dass ich alles dran setze, um dem anderen Gutes zu tun, wo immer es geht. Wie soll denn das gehen? Wie können wir da überhaupt noch leben, ohne ständig mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen? Kein Wunder, dass die meisten Menschen diese Regel verdrängen, dass sie sagen, na ja, das ist diese Extremethik der Bergpredigt, das ist sowieso nur ein Modell. Das hat so direkt mit uns nichts zu tun. Schauen Sie, es gibt nur eine Chance. Wir müssen sehen, dass diese goldene Regel eine göttliche Regel ist. Das Leben, das Jesus hier beschreibt, das ist keine menschliche Möglichkeit, sondern das ist ein Leben auf einem göttlichen Level, auf einer göttlichen Ebene. Und das kann man uns normalsterblichen Menschen auch gar nicht zumuten. Das kann man uns schon gar nicht zutrauen. Das liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Dazu ist unsere Selbstbezogenheit einfach viel zu stark. Daran scheitert jeder kategorische Imperativ. So, Immanuel Kant, ne, der Mensch tut das Gute um des Guten willen. Ist doch lachhaft. Ist doch naiv. Der Mensch fragt doch nicht, was ist gut, sondern der Mensch fragt, was bringt's mir? Was habe ich davon? Das liegt uns im Blut. Der kategorische Imperativ ist etwas fürs Märchenbuch und fürs Wolkenkuckucksheim. Wir Menschen sind alle kleine Narzissten. Sie wissen, der Narzissus aus der griechischen Sage, der sein Leben lang damit verbringt, sein Spiegelbild im Wasser zu bewundern. Und er schaut in das Wasser und er bewundert sein Spiegelbild und denkt wahrscheinlich drüber nach, wie er es noch etwas verschönern kann. Wir sind alles kleine Narzissten. Das liegt uns wegen der Sünde im Blut. Diese Selbstumkreisung ist so menschlich, aber sie ist sündig. Und die goldene Regel von meinem Jesus, die kehrt das alles um. Das ist eine göttliche Regel. Das ist ein göttlicher Lebensstil. Das erfordert eine göttliche Kraft. Nicht Vollkommenheit, aber eine ganz andere Ausrichtung des Lebens. Wissen Sie, und darum ist diese goldene Regel für uns alle auch ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem wir schauen und in dem wir die Fratze unserer Selbstverliebtheit umso radikaler erkennen. Und wissen, Mensch, das, was dich so umtreibt im Alltag, wenn du gerade nicht die Bibel in der Hand hast, wenn es mal wieder mit dir durchgeht, das ist nicht das, was der Herr Jesus hier sagt. Wir können mit dieser goldenen, göttlichen Regel der Nächstenliebe nur leben, wenn wir in einer persönlichen Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen und täglich aus seiner Vergebung leben. Und damit schließt sich der Kreis. Jesus hat uns das Doppelgebot gegeben. Du sollst Gott lieben, deinen Herrn, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und Gott lieben heißt auch, seine Vergebung erbitten. Dass es uns leid tut, Herr, ich bin dem Nächsten so viel schuldig geblieben, aber der Erste, den ich damit beleidigt habe, bist du. Und wir haben letzten Sonntag gesagt, es gibt letztlich nur einen Grund, warum wir die einzelnen Gebote halten. Und das ist die Liebe zu Gott, das ist die Ehrfurcht und die Hochachtung und die Anbetung zu dem Herrn aller Herren und König aller Könige. Das ist der einzige Grund, warum ein Mensch die Gebote halten würde. Und so führt uns diese Radikalität dessen, was Jesus hier sagt, Gott sei es gedankt, zurück zu diesem Doppelgebot der Liebe. Dass wir sagen, Herr, ja, ich will dich lieben und ich will dir dienen. Und mein Leben soll immer stärker von dir geprägt werden. Und je mehr ich das will, umso schlimmer grinst mich die Fratze meiner eigenen Selbstverliebtheit an. Bitte vergib es mir. Bitte ändere mich an diesen entsprechenden Weichen und lass mich nicht verzweifeln, wenn ich es mal versucht habe und dann wieder an die Wand meiner Selbstverliebtheit gelaufen bin. Bitte vergib's mir, Herr. Und fülle und präge und verändere mein Leben so, dass es wirklich immer mehr in dieses Modell deiner goldenen Regel hineingeformt wird. Schenke mir das. Ein Dichter hat es mal wunderbar ausgedrückt. Das ist ein ganz schlichtes Gedicht, aber da hat er den Christen mit einem Brunnen verglichen. Dann hat er Folgendes gesagt. Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Wie segensreich ist doch solch Leben, nur immer geben, geben, geben. Mein Leben soll dem Brunnen gleichen. Ich leb, um anderen darzureichen. Doch geben, geben alle Tage, sagt Brunnen, wird's dir nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin ja Brunnen nur, nicht Quelle. Mir fließt es zu, ich geb es weiter. Drum klingt mein Plätschern froh und heiter. Nun leb ich nach des Brunnens Weise, zieh fröhlich meine Lebenskreise. Was mir von Christus fließt ins Leben, das will ich gerne weitergeben. Das ist das geistliche Prinzip, das der Herr Jesus uns schenken will. Dass wir nicht aus uns selbst schöpfen, sondern dass wir, weil wir von der Quelle leben, gar nicht anders können, als weiterzugeben, was dann nicht unser eigenes ist, sondern das Geschenkte. Ich will es nochmal sagen, was ich letzten Sonntag schon angedeutet habe, auch Nicht-Christen können ein moralisch anspruchsvolles Leben führen, das uns Christen manchmal beschämt. Keine Frage. Aber diesen göttlichen Pulsschlag, der in der goldenen Regel mitschwingt, den können nur Christen haben. Dass wir sagen, ja, wir wissen, Herr, dass wir dir vieles schuldig bleiben und es tut uns auch weh, dass wir unserem Nächsten auch vieles schuldig bleiben, unseren Ehepartnern, unseren Kindern, unseren Kollegen, wem auch immer. Und doch wird mein Leben gespeist aus deiner Kraftquelle, Herr, und ich will alles dran setzen, um etwas weiterzugeben, dass etwas überfließt. Schauen Sie, das ist der Unterschied. Christen haben nicht einfach nur Moral, haben nicht einfach nur Menschlichkeit, sondern es schwingt irgendwie immer dieser Hinweis auf den Vater im Himmel mit. Irgendwie, immer schwingt das mit, weil wir daraus leben und wir sind glücklich, wenn die Menschen uns fragen, warum machen Sie das? Und wir dann sagen können, ja, ich wünsche mir manchmal an der Kasse, wenn man den Fehlbetrag, dem die einen zu viel rausgeben, dass die mal nachfragen würden, ja, warum geben sie mir denn jetzt das Geld? Und dann würde ich so gern sagen, weil ich an den Gott der Bibel glaube. Manchmal hat man keine Chance, das noch irgendwie anzubringen. Aber verstehen Sie, das geht uns doch im Herzen so, wenn wir anderen etwas Gutes tun, dem Briefträger oder dem, der da gerade auf der Straße sitzt und sich selber nicht helfen kann. Oder denken Sie an irgendwelche Menschen aus Ihrem säkularen Umfeld. Wenn wir denen etwas Gutes tun, dann schwingt doch zugleich immer irgendwie der Wunsch mit, ach, Sie sollen doch den kennenlernen, um dessen Willen wir das tun. Was wünschen wir diesen Menschen doch? Klar, wir helfen ihnen vielleicht in einer praktischen Lage, aber wie sehr wünschen wir ihnen, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie etwas erfahren von der Quelle, aus der heraus dieses Tun entspringt. Das wünschen wir uns doch alle. Und wir wollen doch dafür beten, dass auch immer mehr davon deutlich wird und dass wir Wege finden, das auch zu sagen. Und dann manchmal sprudelt gar nichts. Und vielleicht hat ja einer von Ihnen zurzeit den Eindruck, dass der Brunnen etwas verstopft ist. Das kann auch langjährigen Christen so gehen. Das kann auch bewährten Gemeinden passieren, dass Brunnen irgendwann verstopfen. Dass das Wasser einfach nicht mehr so sprudelt. Dass die Freude nicht sprudelt. Dass der Dienst nicht sprudelt. Dass die Liebe nicht sprudelt. Dass es so träge ist und so zäh und so selbstbezogen. Und dann nutzt es gar nichts, wenn der Brunnen trocken ist, ständig mit dem Eimer im trockenen Brunnen herumzufischen. Das bringt doch nichts. Alle menschlichen Appelle zu mehr Liebe und mehr Selbstlosigkeit und so, das ist doch völlig vergeblich. Es hilft nur eins, wir brauchen Gott. Wir brauchen den Brunnenreiniger Jesus Christus. Wir brauchen es, dass er gewissermaßen die Quelle wieder freilegt, denn das kann nur Jesus. Manchmal ist die Quelle verstopft durch eine Schuld, die wir nicht bereinigen. Manchmal ist die Quelle einfach verstopft durch Gewohnheit und eingefahrenen Alltag und Müdigkeit oder unbereinigten Streit. Es gibt so vieles, was die Quelle verstopfen kann. Und wir kriegen das nicht selber frei. Sondern es gibt nur den einen großen Brunnenreiniger und das ist der Herr Jesus, der mit seiner Vergebung den Zufluss wieder frei macht. Und die Quelle kann wieder sprudeln. Vielleicht sprudelt sie erst nur ein bisschen langsam, aber besser langsam als gar nicht. Und so wollen wir das Wasser, was er uns schenkt, dann auch weitergeben. Lassen Sie uns den Herrn darum bitten, dass er unseren Brunnen immer wieder säubert. Dass er ihn säubert von Schuld, von Gleichgültigkeit, von Routine. Und dass dann sein frisches Wasser wirklich hineinfließt und die Quelle sprudelt. Und wir Nächstenliebe leben. Nicht ein verkrampftes scheinchristliches Gesicht nach außen hin zeigen, sondern dass wir um Jesu willen unserem Nächsten Gutes tun. Wir können das nicht. Wir können es nicht. Aber er will uns helfen. Er will uns immer wieder vergeben, was an Schuld und Mangel und Defizit sich anhäuft bei uns. Und er will neues Wasser reinpumpen, neue Kraft schenken, neue Freude und neuen Dienst. Also, die goldene Regel ist eine göttliche Regel und die können wir nur leben in der engen Verbindung mit dem Herrn Jesus. Und darum möchte ich Sie alle ermutigen, leben Sie in dieser Verbindung. Wenn Sie zu dem Herrn Jesus Christus gehören, wenn Sie Christ sind, wenn Sie die Vergebung Ihrer Schuld von ihm erfahren haben, wenn Sie ihn kennen als Ihren Herrn und König, dann bitten Sie ihn täglich, dass das immer mehr von seiner Prägung und von seiner Kraft wirklich durch Ihr Leben hindurch für andere dienstbar wird. Und wenn Sie persönlich noch nicht zu Jesus gehören, wenn Sie sich noch nie vor dem Sohn Gottes gebeugt haben, wenn Sie noch nie zugegeben haben, dass Sie ohne seine Vergebung vor dem heiligen Gott nicht bestehen können und auf ewig verloren gehen werden, dann beugen Sie sich doch vor ihm und bitten ihn um Vergebung. Geben Sie doch zu, dass Sie es brauchen, dass er Sie mit Gott versöhnt. Sagen Sie ihm doch, dass Sie ihm dafür danken, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, auch um die Strafe zu tragen, die Sie verdient hätten und ich. Und fangen Sie neu an, mit ihm zu leben. Und Sie werden staunen, was der Herr Jesus aus Ihrem Leben alles machen wird. Ich schließe. Diese Lebensregel hat uns ja der Herr Jesus selbst gegeben. Er hat sie uns gewissermaßen wie ein Vermächtnis formuliert in der Bergpredigt. Aber der Herr Jesus gibt uns diese Regel nicht wie ein unparteiischer Schiedsrichter. Ja, der uns nur beobachtet und der abpfeift, wenn wir einen Fehler machen und der uns kritisch beäugt und immer wieder streng beurteilt. Sondern der Herr Jesus gibt uns diese Regel wie ein liebevoller Trainer. Wie ein Trainer, der uns stützt, der uns unter die Arme greift, der uns coacht, der uns immer wieder aufrichtet, der uns führt, der uns lehrt und der dafür sorgt, dass diese Haltung in unserem Leben immer mehr Gestalt gewinnt. Die goldene Regel treibt uns in die Arme von Jesus. Und das ist der beste Dienst, den sie uns leisten kann. Amen.